herzlich willkommen zu Folge 123 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind heute nur zu zweit. Schöne Grüße zum einen nach Buenos Aires an den Moritz und schöne Grüße nach Hongkong an den Tim, der wunderbarerweise heute sogar einen unserer Hörer in Hongkong getroffen hat. Schöne Grüße auf jeden Fall. Und nicht nur schöne Grüße an die beiden, sondern eben auch einen schönen guten Abend an dich, Jan.
Hallo in die Runde. Ich frage mich ja, wie viele Ex-Wolfsburger man wohl in Argentinien scouten kann, die dann für die Fortuna in Frage kommen.
Ja, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Vielleicht werden wir da ja nächste Woche, vielleicht aber auch in zwei oder drei, wenn der Moritz dann doch vielleicht irgendwann mal Zeit findet. Ist bestimmt nicht so einfach, dass wir das alles unter einen Hut bekommen die nächsten Wochen. Wenn er da mal Zeit findet, kann der uns da ja vielleicht was von erzählen. Ich glaube, da dürfen auch die Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall sehr gespannt sein.
Genauso gespannt, wie ich auf diese heutige Folge bin. Weil ich fand es ja ganz schön, dass Daniel Thune, ich glaube, dann nach dem Spiel in der oder am nächsten Tag nach dem Freitagabendspiel beim Training gegenüber den Journalisten irgendwie das richtige Wort gefunden hat, das ich auch irgendwie suchte mit der Beschreibung auf das Spiel, das wir da jetzt gleich besprechen werden, gegen Eintracht Braunschweig, ein merkwürdiges Spiel. Ich weiß aber gar nicht, ob es so merkwürdig war oder ob es einfach ein sehr banales Fortuna-Spiel war. Das ist so meine Frage und ich freue mich, das jetzt mit dir besprechen zu dürfen.
Puh, da habe ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht so einen klaren Gedanken zu, ob das jetzt eher banal oder merkwürdig war. Es hatte, glaube ich, ein bisschen was von beidem.
Ja, ich weiß, es ist halt ein total schwer zu fassendes Spiel, finde ich. Also auch danach, ich glaube, das versuchte Thune dann auch damit zu umschreiben. Es gibt irgendwie nicht, dass das entgleitet einem so schnell, dieses Spiel. Weißt du, was ich damit mal sagen will? Das ist eine komische Umschreibung, aber irgendwie, naja, vielleicht können wir uns da reinarbeiten in das Ding, um da vielleicht eine andere Umschreibung noch für zu finden. Aber es ist irgendwie so ganz eigen. Weißt du, auch so zum Beispiel kann man sagen, dass es ein verdienter Sieg war.
Würde ich schon sagen. Es war irgendwie verdient, aber es war halt irgendwie auch kein Sieg, wo man irgendwie drückend überlegen war. Es war aber jetzt auch kein Spiel, wo man am Ende sagen würde, boah, das hätte aber auch so und so ausgehen können. Dafür war Fortuna dann doch eigentlich ein ganzes Stück zu gut eigentlich für die Braunschweiger. So wahnsinnig viel ist ja in diesem Spiel auch eigentlich gar nicht passiert, sodass man jetzt sagen würde, wow, dieses Spiel hatte alles.
Nee.
Aber die Sachen, die passiert sind, die hatten es dann irgendwie in sich.
Stimmt. Aber das, was ich mir so verdient, sagt ja auch, dass man selber sehr viel dafür gemacht hat.
Ja, ne?
Also es war jetzt
das nicht stimmt so, ja im Grunde eben halt auch schon, dass nur das, was man dafür gemacht hat, war vor allen Dingen einfach eigene Qualität, die einfach so viel höher war, die individuelle Qualität in manchen Situationen, als das, was eben die Braunschweiger hatten, sodass man das in dieser Hinsicht, glaube ich, schon einfach als einen verdienten Sieg letztendlich bezeichnen kann. Auch wenn man natürlich schon hätte denken können, dass man es sich in diesem Spiel auch wieder mal natürlich, wie immer, ein bisschen einfacher hätte machen können.
Ja, wobei, also man ist ja eigentlich genauso gestartet, wie man sich das wünscht, um ein einfaches Spiel quasi in die Bahn zu lenken. Eine interessante Aufstellung zumindest, dass man fragte sich ja, wie würde sich auf dem Platz finden? 4-4-2 oder 4-2-2-2, variabel. Gab es da irgendwelche Überlegungen von deiner Seite, Überraschungen?
Ja, also ich glaube, in der Art und Weise, wie es dann letztendlich auf dem Platz ausgesehen hat, war, glaube ich, die ganz große Überraschung, dass Hendricks halt erstmal rechts agiert hat. Mhm. Je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Also ich glaube, ich habe häufiger einen 4-2-2-2 mit Sobotka und Tanaka auf einer Linie gesehen und dann eben Hendricks im rechten Halbraum, Appelkamp im linken Halbraum. Aber das war mit Sicherheit auch immer mal wieder stellenweise eher war es halt eher eine Raute, wo dann Tanaka die Zehnerposition übernommen hat. Aber dass Hendricks eben auch in dieser Rolle halt im rechten beziehungsweise rechten offensiven Mittelfeld gespielt hat und da eben auch relativ gut ausgesehen hat. Ich meine, fairerweise muss man sagen, Heimspiel gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller, da sieht Fortuna einfach immer verlässlicherweise gut aus diese Saison. Fand ich aber schon bemerkenswert und auf jeden Fall interessant zu beobachten, mal auch für die Zukunft. Die andere Überraschung, und da stimmen wir ja mit Sicherheit alle überein, war vor allen Dingen eben der Startelf-Einsatz von Zimmermann und von David Kownacki. Wohl nicht ganz ohne Restrisiko, wie ja selbst Daniel Thune zugegeben hat, aber ich glaube, spätestens als die beiden in der Startelf standen, man wusste, es geht gegen ein Kellerkind, Heimspiel, da haben, glaube ich, die meisten von uns, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, eigentlich schon den Haken hinter das Spiel gemacht, oder Jan? Sorry, es ist einfach so. Also
ja,
ich mache ja diesen Haken auch nur deswegen, weil ich eben genauso zynisch dann ja auch schon den Haken hinter das nächste Auswärtsspiel mache, negativerweise.
Ja, ich meine, das ist mit David Kownacki die Frage, warum konnte er spielen, ne, die medizinischen Dinge und das Risiko. Man muss halt sagen, in diesem Fall, es gibt dann ja so immer so die Vorwürfe des Fitspritzens des Vereins, der hier falsch vielleicht mit der, ne, das ist ja immer so im Hintergrund, mit der Gesundheit des Spielers umgeht. David Kownacki hat natürlich auch ein großes Eigeninteresse, genau in solchen Spielen aufzulaufen, weil er nämlich weiß, okay, Heimspiel gegen einen eher schwächeren Gegner, und da könnte es eventuell mal wieder gut für mich aussehen. Und er muss sich ja nun auch den potenziellen neuen Arbeitgebern für die neue Saison präsentieren. Aber ja, sein Comeback war sicherlich einerseits überraschend, andererseits aber eben umso wichtiger, und das hat man ja direkt am Anfang gesehen, ein Einwurf, dann Hendricks kriegt den irgendwie noch in diesen 16er rein, kann den Ball zurücklegen, und dann macht das David Kownacki auch wirklich sehr, sehr stark, wie er den Ball dann noch um den Verteidiger rumkriegt und das lange Eck schiebt zum sehr frühen 1:0 nach irgendwie 58 Sekunden oder so. Auf jeden Fall war es, glaube ich, noch nicht volle Minute gespielt. Besser hätte es nicht laufen können. Und zwei Sachen, die man da sehen konnte, die auch fürs restliche Spiel eben wichtig waren. Individuelle Klasse von David Kownacki. Den kriegst du nicht ersetzt, so 1:1 bei der Fortuna. Und dass die Verteidigung der Braunschweiger irgendwie sehr viel Platz lässt, auch den Rest des Spiels. Das ist so ein bisschen ein zweiter Punkt. Da hätte man Kownacki auch noch anders stören können. Vielleicht kann man eine Frage an den Innenverteidiger der Braunschweiger stellen. Da fehlte irgendwie insgesamt so ein Zugriff, so ein Biss und so eine Nähe zum Gegner, würde ich sagen. Das hier sah man schon in der ersten Minute schon.
Absolut. Also du sprichst da ja auch den Verteidiger schon an, Linus Gechter. Der hatte ja wirklich keinen guten Tag, und das lag einfach vor allem daran, dass David Kownacki so einen guten Tag hatte. Aber wirklich vom ersten Moment, von der ersten Minute, genau wie man eben beim 1:0 schon sieht, hatte der den überhaupt nicht unter Kontrolle. Das geht dann ja auch eigentlich die ganze Halbzeit so weiter, ne? Also was Kownacki gegen den für Fouls gezogen hat, sorgte dann ja letztendlich auch dafür, dass er mit Gelb vorbelastet gut bedient war, als es dann in die Halbzeit ging und folgerichtig dann auch zur Halbzeit schon rausgenommen wurde, weil der wirklich ganz kurz vor dem Platzverweis stand und nicht extra, nicht deswegen, weil er irgendwie besonders hitzig oder unfair irgendwie unterwegs war an dem Tag, sondern weil der einfach überhaupt keine Mittel gegen David Kownacki gefunden hat. Und galt das dann ja sogar auch noch für seinen Kollegen, dass man da ganz kurz vor einem Platzverweis stand, Nathan de Medina. Das kam dann allerdings echt erst in den Schlussminuten irgendwie so richtig zum Tragen, als Kownacki gar nicht mehr auf dem Platz war. Aber der hätte sich da auch innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich gelb-rot abholen müssen, bekommt erst gelb, absolut verdient, und packt dann auch nur einen Moment später nochmal Jonas Niemetz wirklich an den Kehlkopf und schubst ihn damit zurück. Und ich glaube, nur weil es halt die 90. Minute war und der Schiedsrichter wirklich seinen guten Tag hatte, hat er da nochmal gelb-rot stecken lassen. Aber hätte man durchaus auch anders entscheiden können.
Hätte man, aber zu dem Zeitpunkt, naja, da war man ja so, da war man ja milde gestimmt, weil da war das 3:1 schon gefallen. Und es fängt jetzt eben nach diesem 1:0 das an, was man, glaube ich, so als merkwürdig bezeichnen kann, was so irgendwie so schwer greifbar ist. Weil was passiert da eigentlich? Also was will die Fortuna irgendwie außer eben David Kownacki ins Spiel bringen, auf verschiedene Wege? Das ist, glaube ich, der Hauptplan. Aber so richtig klar, ob man jetzt irgendwie durch die Mitte spielt, das ist ja häufig passiert, eben vielleicht auch durch dieses 4-2-2-2 oder 4 4-2 mit Raute, dass eben die Außen, ich fand, in dieser ersten Halbzeit gar nicht so stark im Mittelpunkt standen. Und es lief schon das eine oder andere Mal was durch die Mitte, was ich ja irgendwie ganz reizvoll finde. Ja, also das blendet mich ja immer so, weil ich immer denke, es passiert mal was anderes als das, was man kennt. Aber so richtig Zugriff hat das ja auch nicht gehabt.
Ja, fand ich aber wirklich einen interessanten Ansatz, den die Fortuna da gewählt hat. Man hat irgendwie immer wieder aus der Abwehr Bälle ins Mittelfeld gespielt, wo dann halt jemand stand und das war oft Hendricks, das war oft Kubniacki, das war aber interessanterweise auch sehr oft auch Tanaka, die dann halt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, meistens noch in der eigenen Hälfte ungefähr auf Höhe der Mittellinie, ja, halt den Ball bekommen haben und den dann gar nicht angenommen haben, sondern den dann sofort haben tropfen lassen. Also so das, was man so als Steilklatsch bezeichnet, dann geht es aber ja meistens um eine Situation schon in der gegnerischen Hälfte, um irgendwie den Angriff in Bewegung zu kriegen. Da geht es ja dann meistens darum, wie kommt man vom mittleren ins Angriffsdrittel. Die Fortuna hat das interessanterweise gewählt, um vom eigenen Drittel ins Mittelfelddrittel halt irgendwie zu kommen. Das ist immer wieder passiert und ich fand wirklich überraschend, wie häufig man da eben Appelkamp als den Klatscher quasi gewählt hat. Mhm. Das hat die Braunschweiger aber auch ziemlich überrascht. Also die haben da lange gebraucht, um da, glaube ich, wirklich mal drauf zu reagieren. Und es hat eben auch vor allen Dingen so gut geklappt. Und da gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass die Fortuna sich das relativ gut rausgescoutet hat, warum man das überhaupt gewählt hat. Weil der Abstand bei den Braunschweigern halt zwischen der ersten und der zweiten Pressinglinie, also quasi zwischen den Stürmern, wenn man so will, und der Mittelfeldkette relativ groß war. Und bis die Braunschweiger das ein bisschen enger zusammengezogen haben, das ging wirklich bis weit in die zweite Hälfte rein. Und auch wenn sich die Fortuna da in dieser Art zu spielen immer mal wieder Ungenauigkeiten geleistet hat, auch da würde ich sehr gerne wieder Ao Tanaka hervorheben, der wirklich ein absolut zentraler Spieler war, über den das wirklich noch trotz seiner etwas schmächtigeren Statur jetzt im Gegensatz zu Hendricks und Kubniacki viel, viel häufiger noch gelaufen ist, also am häufigsten gelaufen ist. Der war auch derjenige, der sich da am allermeisten Ungenauigkeiten geleistet hat, der da das ganze Spiel über eigentlich immer mal wieder ziemlich fahrig und hektisch irgendwie agiert hat und dann irgendwie Bälle verloren hat oder auch Bälle, die eigentlich schon gefährlich waren, wieder ungefährlicher für die Braunschweiger gemacht hat. War aber trotzdem einfach, war da einfach zentral. Und ja, wie gesagt, wie schon angesprochen, man hat die Braunschweiger eben mit diesem recht simplen Mittel dann doch irgendwie weite Teile des Spiels beschäftigen können.
Ja, also die Fortuna hat ja auch wahnsinnig wenig gesprintet im Verhältnis zur, das ist ein komischer Satz, ne? Aber zu den Braunschweigern. Also die Braunschweiger liefen schon halt auch hinterher, muss man sagen. Und eben diese kürzeren Wege zwischen den Bällen hat eben dazu geführt, dass man vielleicht selber nicht so die Meter machen musste. Aber also das ist eine richtig, ich glaube, das ist eine gute Beobachtung von dir. Die Einstellung von Trainerseite, die stimmte halt, die Umsetzung war halt schwierig. Und es gibt irgendwie so zwei Dinge, die dann halt, aber ich frage mich einerseits, und deshalb ist dieses merkwürdige Spiel und diese Frage des Verdienten, ja, also einerseits eben das, was ja bei dem, was halt du sagst mit den Ungenauigkeiten, also man hat dann sich selber die im Weg gestanden, ja, und das war, glaube ich, auch wirklich eigenes Unvermögen und nicht unbedingt das, was Braunschweig da richtig gemacht hat. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn Braunschweig das ein bisschen cleverer spielt, dann ist das auch luftig hinten raus. Also ich hatte das Gefühl, dass da, vielleicht ist es auch nicht stimmig, aber dass es auch schnell nach hinten losgehen kann. Eben wenn da halt mal ein hoher Ballverlust, also, ne, oder ein Ballverlust bei passiert, weil man ja nicht so schnell die Bälle rausgedroschen hat, sondern eben, ne, über dieses Klatschsystem in dem einen Drittel noch versucht hat aufzubauen. Ich hatte das Gefühl, eine andere Mannschaft und mit mehr Qualität hätte da, das ist jetzt so ein bisschen so ein komischer Satz, weil wir wissen, dass das so stimmt, das zeigt diese Saison, ja, hätte eben dann auch die Schwächen aufzeigen können. Es gab so ein paar Situationen, wo Braunschweig auch mal plötzlich durch war und die waren aber, glaube ich, so ein bisschen unruhig und haben Dinge auch nicht ausgespielt. So hatte ich den Eindruck. Viele Fernschüsse genommen direkt am Anfang, die dann eben nicht zu Erfolg führten. Wo ich mir denke, ja, das klappt halt, weil der Gegner es auch zu, weil der Gegner halt in den, an dem Tag nicht die Qualität hat und weil man selber die, die eigenen Defizite, die man eigentlich in dem gut durchdachten System nicht umsetzen, also nee, die Defizite, die man hat und deshalb das System so nicht umsetzen kann, wie man das wollte, das eben auch bei dem Gegner verziehen worden ist.
Ja, dafür spricht ja auch, dass man jetzt ein weiteres Spiel eigentlich geschafft hat, diese große Schwäche auf der Linksverteidigerposition irgendwie zu kaschieren. Sodass halt einfach ein Emmanuel Ioa überhaupt gar nicht negativ auffällt an so einem Tag, sondern eigentlich fast noch irgendwie wie einer der besten Spieler
aussieht. Ja, auf jeden Fall.
Was ich absolut beeindruckend finde. Also da revidiere ich mich auch gerne. Ich bin sehr, sehr gerne bereit, ihn, wenn er diese Leistung auch noch gegen andere Gegner vielleicht auch mal auswärts irgendwie abruft, da wirklich langsam anzufangen, einen veritablen Linksverteidiger in ihm zu sehen. Dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, aber der hat mir unglaublich imponiert. Also die Seite war zu, der hat absolut wieder alles erfüllt, was von ihm erwartet wurde und hatte, genau wie du sagst, vielleicht aber eben auch ein bisschen das Glück, genau wie der Rest der Fortuna, dass obwohl die Konterabsicherung wirklich nicht allzu stabil aussah, irgendwie gerade in der ersten Halbzeit durchaus, dass die Braunschweiger das irgendwie gar nicht ausnutzen konnten.
Im Gegenteil, sondern sie geraten sogar in ordentlich Bedrängnis. In der 16. Minute dann der Elfmeter-Pfiff, langer Ball auf Kownacki, der dann ja gefoult wird und auch irgendwie nicht ganz clever gemacht von Braunschweig, dafür umso besser. Also es war ein klares Foul, das, an Kova.
Ja, ja, man kann ja eigentlich fast das Foul vor dem Elfmeter und das Foul, das dann letztendlich zu dem Freistoß vor dem 2:0 führt, irgendwie so ein bisschen zusammenziehen, weil eigentlich beide Male genau das Gleiche ist, was Kownacki macht, der halt bei einem langen Ball, der so ein bisschen auf Überkopfhöhe halt gespielt wird, perfekt den Körper so reinstellt, dass halt der Braunschweiger nicht zum Kopfball hochgehen kann. Aus der Dynamik lässt dann halt irgendwie diesen Ball passieren, stellt dann nochmal genau den Körper so rein, dass er dann halt mit dem kleinen Vorsprung losstarten kann. Der Braunschweiger nimmt es faul, es kommt dann halt eben einmal zu dem Elfer und dann kurz danach halt zu dem Freistoß. Dass dann Ruven Hennings nicht zum ersten Mal diese Saison einen Elfmeter verschießt, der passt irgendwie auch leider so ein bisschen ins dann doch häufig etwas unglückliche Bild, was Hennings irgendwie dann in letzter Zeit und in dieser Saison insgesamt eigentlich abgibt. Auch nicht nur, dass er ihn verschießt, sondern auch, wie er ihn verschießt. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, richtig schlecht geschossener Elfmeter. Ich befürchte auch, wir erleben so ein bisschen die Hennings-Dämmerung. Weil den Eindruck, den du hast, den teile ich halt auch, dass da nicht mehr die Qualitäten, die er, also, dass er jetzt Mitte 30 ist, das sieht man ihm schon länger an, aber er hatte halt immer noch diese Abschlussqualitäten gehabt, den Instinkt. Man sieht es auch noch, es fehlt eben das Fortune im Abschluss oder vielleicht ist es dann eben auch nicht mehr nur das Fortune, sondern das ist dann auch eine logische Konsequenz aus den Dingen, die vorher nicht so klappen. Und dieser Elfmeter war einfach schlecht geschossen.
Ja, umso besser geschossen ist auf jeden Fall dann kurze Zeit später genau eben dieser Freistoß von der linken Seite, den Kownacki auf diese unnachahmliche Art mal wieder irgendwie rausholt. Wir beide haben das Spiel ja zusammen geguckt und du hast ja auch eigentlich genau, glaube ich, in dem Augenblick, wo der Ball in der Luft war, schon gesagt, oh, das wird richtig gefährlich und da ist der Ball, und da liegt der Ball in dem Augenblick eigentlich auch schon im Tor. Appelkamp trifft den Ball wirklich perfekt, genau die richtige Schärfe, genau der richtige Schnitt und wenn dann auf Abnehmerseite klarer da steht, dann wird's wirklich gefährlich. Finde ich eigentlich immer noch, also ein Spieler mit seiner Qualität, mit seiner Größe, der auch einfach eigentlich immer das richtige Timing beim Kopfball hat, der die richtige Technik beim Kopfball hat, um den Ball richtig zu treffen, der muss eigentlich mindestens 5 Tore nach Standardsituationen pro Saison eigentlich machen. Und genau in der Situation zeigt er das halt auch. Ne? Also genau da gehört der Ball hin. wird aber eben auch sträflich freigelassen.
Ah ja, aber hallo, ey. Das ist schon ganz schön hart wieder. Aber das war, du sahst, in dem Moment, wo der Ball das Appelkamps Fuß verlässt, siehst du, das ist halt super gefährlich. Er kommt genau in diese Gegend, wo der Torwart nicht hingehen kann, weil halt da viel Verkehr vor ihm ist und wo du halt weißt, wenn da irgendein Fortuna drankommt, dann wird es brandgefährlich und genauso wird es auch. Also das ist schon irgendwie, ja, es gibt sie ja schon, diese Standardstärke der Fortuna, aber sie kann halt nicht andere Defizite, die es gibt, in Situationen auffangen. Ne? Also man hat das Gefühl, die Standardstärke kommt dann zu tragen in solchen Spielen wegen Braunschweig. Ja, also es ist nicht etwas, was irgendwie so Schalke 04-mäßig, wir schießen alles auf Marcelo Bordon und werden irgendwie Vizemeister, funktioniert, sondern das ist halt ein, würde ich jetzt aus der subjektiven, gerade gefühligen Einschätzung sagen, das ist etwas, was halt gegen die Braunschweigs dieser Liga funktioniert und aber nicht halt entscheidender Faktor ist in den Spielen, die Fortuna dann halt verliert in der Saison. Nämlich gegen alle, die oben rumlaufen und vor allem auswärts nicht. Aber das, na, vielleicht kann ich jetzt, ich habe es jetzt nicht mit harten Fakten überprüft, ne? Sondern ich habe also das Gefühl, es gibt eine Standardstärke, die aber jetzt halt keine Waffe ist für enge Spiele, sondern eher halt ein Zubrot bei Spielen, die du auch anderweitig gewinnen kannst.
Ja, ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht. Aber das ist, glaube ich, schon was man ja, also was ja auch einfach so von einem Tag auf den anderen sich quasi ändern kann, ne? Weil einfach diese Qualitäten sind ja da. Ja. Dann hat es ja wahrscheinlich eher ein bisschen was mit Fokus zu tun. Und dass man eben noch so viele Spiele gegen die Oberen der Tabelle zu Hause hat, kann da vielleicht ja doch irgendwie in dieser Rückrunde nochmal ein kleines Pfund werden. Und da würde es auf jeden Fall helfen, wenn man mal so ein Easy-Tor nach Standardsituation von Clara oder auch von André Hoffmann, der ja auch in diesem Spiel wieder eine hervorragende Kopfballchance nach Standardsituation hat, die auch sehr gut pariert wird. Mhm. Also der hatte jetzt ja auch schon einige von diesen Situationen also jetzt gerade in der Rückrunde. Und ich glaube, die beide haben das ja irgendwie drin, ne? Und ja, wenn die das mal ab und zu einstreuen würden, auch mal zu Hause gegen die Heidenheims und Darmstadt dieser Welt, dann würde das einfach enorm helfen. Und ja, wie schon gesagt, die Qualitäten haben die eben.
Was ich noch überlegt habe, aber mir ist es noch apropos Qualitäten oder so Spielplan. Ich habe es mir einmal aufgeschrieben, aber ich habe es nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte auch den Eindruck, dass Hendricks, eben weil er halt so eine Acht-Position auf rechts spielt, auch noch eine andere Rolle hatte, als halt nur halt in diesem Aufbauspiel flach eingebunden zu sein, sondern eben auch wichtig war für längere Bälle, die man spielt, wenn man hinten nicht rauskommt. Mhm. Also dass Kastenmeier den Ball halt dann eben ganz bewusst auf Hendricks schlägt, der dann halt auch vielleicht eine Kopfballrobustheit hat, um dann die beiden anderen in der Nähe postierten noch mitzunehmen, vor allem natürlich den sehr agilen David Kownacki. Es ist, ich habe es jetzt zu wenig überprüft, nachdem das mir zum ersten Mal aufgefallen war. Vielleicht war es ein Zufall. Aber das würde ja nochmal diesen Aspekt, ja, na gut, dass man halt länger Bälle hinten rausschlägt, wenn man nicht hinten rauskommt, ist jetzt keine totale Überraschung. Aber es wirkte für mich durchdacht und irgendwie das Merkwürdige dieses Spiels ist, dass es halt, glaube ich, schon gute Gedanken gab, wie man dieses Spiel gewinnt. Und man hat das Spiel auch gewonnen, vielleicht auch wegen dieser guten Gedanken, aber das Spiel sah nicht so aus.
Weißt du, was ich meine? Ja, also das führt ja vielleicht irgendwie auch nochmal so ein bisschen zu den Gedanken hin, mit denen wir dieses Spiel irgendwie auch begonnen haben. Aber wo du jetzt gerade Jorrit Hendricks ansprichst, lass mich dir mal da vielleicht eine kleine Anschlussfrage stellen. Und zwar, wir haben uns ja ziemlich gefreut, als er verpflichtet wurde, einfach weil wir uns gedacht haben, boah, die Fortuna braucht noch unbedingt einen physischen Sechser. Ja. Und der bringt eigentlich alles mit. Und auch gerade, ich glaube, vom ersten Spiel, wo wir ihn haben spielen sehen, das ist ja, glaube ich, einfach ungefähr genau vor einem halben Jahr gewesen. Ja. Ne? Also ich meine, entweder das Spiel gegen Greuther Fürth oder dann vor allen Dingen, glaube ich, das gegen Braunschweig auswärts, wo er dann mal irgendwie länger auf dem Platz stand, waren, glaube ich, irgendwie so die ersten Auftritte. ist der vielleicht einfach so ein bisschen missgecastet, also misscastet quasi in der Rolle als physischer Sechser in der zweiten Liga, und sollte der vielleicht eher auf so einer Acht mit Drang nach vorne irgendwie spielen, weil ich fand den wirklich in dieser Rolle relativ überzeugend. Und wenn man sich anschaut, was der hat ja auch einen relativ guten Schuss, hat halt eben diese Robustheit, weiß ich dann irgendwie ja doch durchaus irgendwie auch sowohl im Defensiv- als auch im Offensiv-Zweikampf zu behaupten. Und obwohl er jetzt ja dann eigentlich auf der falschen Seite für seinen starken linken Fuß stand, ist das, finde ich, überhaupt gar nicht aufgefallen.
Ich finde dieses Spiel als Grundlage dafür zu nehmen ein bisschen schwierig, weil dafür fand ich halt Braunschweig als Gegner nicht aussagekräftig genug, würde ich sagen. Ja. Also das kann man halt beobachten, aber ja. Nee, also vor allem, ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde sagen, der kann das halt auch, aber eigentlich, ich meine, sollte er von dem, was er halt so, was wir von ihm ja auch schon gesehen haben und was seine Skills auf dem Papier sind, sollte er ja diesen Anker-Sechser, diesen Sechser halt klarer spielen. Anker-Sechser vielleicht nicht unbedingt, aber halt trotzdem irgendwie spielen können, ne? Aber das hat er irgendwie noch gar nicht so richtig gezeigt. Also er hat es schon gezeigt in der Hinrunde hin und wieder mal, aber er ist halt nie zu einem wirklichen Stammspieler geworden. Und das sagt ja auch schon einiges aus.
Das ist richtig. Obwohl auch er ja genau wie der ein oder andere Fortuna durchaus von Verletzungen immer mal wieder ausgebremst wurde. Ja. Gilt ja auch gerade mal wieder für Tim Oberdorf, der mit dem, ich weiß nicht wie vielten Rippenbruch in der Zeit unter Daniel Thun jetzt zu leiden hat und auch eben wieder ausfällt. Ja, du sprichst ganz richtig an, dass Braunschweig vielleicht einfach nicht wirklich der Gradmesser ist dafür, um Jorrit Hendricks da jetzt irgendwie schon eine neue Rolle anzudichten. Wie harmlos die eigentlich waren, sieht man ja vielleicht einfach auch daran, dass, glaube ich, ungefähr gegen Minute 55 auch mal erwähnt wurde, dass Fortuna zu diesem Zeitpunkt 75% Ballbesitz hatte. Auch das spricht ja wieder stark dafür, warum Fortuna in diesem Spiel nicht so viel gesprintet ist. Die mussten einfach nicht.
Ja, ja.
Die haben, auch wenn das gar nicht so gewirkt hat, den Ball halt laufen lassen. Also was mitnichten hieß, dass man da jetzt irgendwie richtig viel Tiki-Taka gespielt hat, auch wenn man ja häufig dann doch über viele Kurzpässe mal agiert hat. Das heißt ja natürlich irgendwie trotzdem nicht, dass man da einen Gegner komplett nur hinterherlaufen lässt, aber letztendlich sah das dann eben in den Daten zum Spiel dann schon einfach so aus, dass Braunschweig einfach kaum den Ball gehabt hat und wenn dann eben relativ schnell verloren hat und eben auch mitnichten in der Lage war, am Anfang der zweiten Halbzeit irgendwie nochmal so richtig zu versuchen, ins Spiel zu kommen. Ich glaube, es gibt noch mal diese eine Kopfballchance relativ direkt nach Anpfiff, die Kastenmeier ziemlich souverän über die Latte lenkt.
Ja.
Das ist es dann eigentlich auch so. Die Fortuna beherrscht relativ locker dieses Spiel, bis sie es dann eben auf einmal nicht mehr beherrscht, weil dann die wirklich vielleicht etwas merkwürdigen Szenen des Spiels losgehen und das Spiel so ein bisschen in eine andere Bahn lenken.
Das ist nämlich eigentlich das, ne? Ich glaube auch ab diesem Zeitpunkt, diesen merkwürdigen 2:1, da wird dann Braunschweig aktiver, weil sie halt tatsächlich sehen, okay, vielleicht geht hier doch nochmal was, haben ja Ballbesitz dann auch. Ja, und wie fällt dieses 2:1? Es ist, das zu beschreiben geht, aber es ist schon sehr absurd. Also
ja.
Der Ball kommt direkt von der Ecke rauf, Kastenmeier fängt den, fällt dann aber auf die Linie. Es ist eng, würde ich sagen, während des Spiels, dass man dachte, dann geht's weiter. Fortuna hat sogar im Anschluss eine Chance. Ja, also da kann Kownacki, wenn ich mir richtig aufstelle, sogar noch in Aussichtsreißerposition vielleicht das 3:0 machen. Und dann geht das aber alles wieder zurück, weil nämlich der Fahrer sich meldet.
Ja, ich glaube, es geht irgendwie schon mal damit los, dass Kastenmeier, glaube ich, einfach einen Moment zu lang überlegt, ob er den Ball fängt oder faustet.
Mhm.
So, und als er sich dann halt entscheidet, den Ball zu fangen, und es ist eigentlich auch richtig, weil so gefährlich ist der Ball nämlich eigentlich gar nicht.
Er ist unbedrängt auch, es ist keiner von den
Braunschweigern drum. Er ist halt unbedrängt, der Ball kommt jetzt auch nicht genau aufs Lattenkreuz, so, ne? Also das ist ja auch eine richtig fiese Stelle eigentlich, ne? Also da, das ist ja, so, dann kommt schon ja auch relativ mittig. Ja, aber er hat dann vielleicht irgendwie auch in dem Augenblick nicht die allerbeste Fußarbeit unten. Kommt dadurch halt irgendwie so ganz leicht in eine Disbalance, was dann eben halt heißt, dass er, während er den Ball fängt, ja, irgendwie nicht perfekt das Gleichgewicht hat und dann wahrscheinlich ja wirklich den Ball kurz im Fallen über die Torlinie zieht. Es ist halt irgendwie nicht genau zu erkennen. Und ja, letztendlich schaltet sich dann halt, weiß ich nicht, 1-2 Minuten später der VAR ein, und ich muss ganz ehrlich sagen, und du weißt es ja, weil wir ja zu dem Zeitpunkt beim Zusammenschauen auch lange gerätselt und drüber geredet haben, mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass es keine Torlinientechnologie in der zweiten Liga gibt. Also da gab es anscheinend jetzt schon auch sehr lange bei Fortuna keine Situation, wo das irgendwie wichtig war. Ich war zu dem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass es eine Torlinientechnologie gibt, und weil aber auch der Kommentator nichts dazu gesagt hat. Ich finde, in so einer Situation hätte man eigentlich auch als Kommentator die Aufgabe, zu sagen, wie Sie ja wissen, es gibt in der zweiten Liga keine Torlinientechnologie. Das hätte mir auf jeden Fall diese Verwirrung und vor allem auch den Ärger über diese Situation schon mal um die Hälfte halbiert. Es war auch irgendwie im Internet nicht sofort rauszufinden, zumindest während man halt weiter Spiel geguckt hat.
Und ja, und sich hereingesteigert hat in die Wut über VAR und solche überhaupt Situationen, ja.
Absolut. Also ich war wirklich hoch erleichtert, als das dann irgendwann nach dem Spiel in der Nacht sich dann aufklärte. Also es hat wirklich noch ein bisschen gedauert. Es gab bestimmt viele, die jetzt hier zuhören, die das gewusst haben. Ich wusste es halt leider nicht und war deswegen einigermaßen perplex. Das war die eine Ebene. Die andere Ebene ist natürlich die des VAR. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Szene sehe und vor allem auch dieses Standbild sehe, es ist ja eigentlich auch fast schon skandalös, dass es da halt kein besseres Bild gibt als das, an dem anhand diese Entscheidung dann letztendlich getroffen wird. Wenn das wirklich die einzige Entscheidungsgrundlage ist, da finde ich es auf jeden Fall relativ schwierig, erstmal überhaupt, ja, dass man halt, wo es dann so viele Möglichkeiten gibt, dass man wirklich dann nur so ein schlechtes Bild von super weit weg hat. Mein Eindruck ist auf jeden Fall auch, der Ball ist wahrscheinlich eher hinter der Linie, aber man kann es doch auf gar keinen Fall ja, halt irgendwie zweifelsfrei entscheiden, also mitnichten. Und deswegen ist auch einfach diese Entscheidung für mich grundfalsch, weil der VAR soll doch eigentlich nur zweifelsfreie Entscheidungen überstimmen können. Oder wurde das auch mittlerweile wie die Handregel irgendwie 10-mal
zeigen? Nee, also der Schiedsrichter hat ja gesagt, er sei sehr, sehr sicher, dass der Ball drüber ist. Und diesen subjektiven Eindruck kann ich auch nachvollziehen, dass er zumindest sehr sicher war. Aber das ist, also der hat keine, und vor allem, es wird dann ja immer noch gesagt, wenn man so die Verteidigung für die Schiedsrichter, wenn sie halt zu diesem Bildschirm laufen und dann eben nicht zu dem Ergebnis kommen, wie wir jetzt quasi Bier trinkend vorm Fernseher, ist ja, ja gut, dann lauf du mal hier irgendwie 17 Sprints hintereinander und dann guck mal auf den Bildschirm und entscheide du dann, ja. Also es ist ja so ein bisschen, ne, die körperliche Situation des Schiedsrichters mitzudenken. Und das kommt dann noch da hinzu, ja. Und dann denke ich mir, nee, diese ganze Grundkonstellation ist nicht dafür, da gibt es keinen festen Punkt, um zu sagen, ja, der war jetzt drin oder nicht. Und gerade wenn man dann diese ganzen Dinge da mit Deutschland, Japan bei der WM im Hinterkopf hat, und es gab ja immer die Situation, ist der jetzt mit vollem Umfang drüber und so. Das gibt keine Grundlage dafür, um das halt, nachdem es eine Tatsachenentscheidung auf dem Feld gab, das zu revidieren. Weil das muss ja das harte Ding sein. Es muss halt einen klaren Beweis dafür geben, dass das, was auf dem Feld entschieden worden ist, dass das falsch ist. Weil ansonsten hast du ja wirklich nicht mehr, also ne, dann ist es halt der zweite Schiedsrichter, der auf dem Feld ist, der VAR, und nicht der Hauptschiedsrichter, dem halt die Verantwortung eigentlich obliegt, dieses Spiel zu leiten. Und dafür ist auch in anderen Sportarten, die ich verfolge, Das ist ja immer die Handlungslinie, ja, in US-Sportarten zum Beispiel, solche Videobeweisdinger immer nur nutzen, wenn man halt klare Hinweise dafür gibt, dass man die Entscheidung, die halt in der Sekunde von den Schiedsrichtern auf dem Spielfeld getätigt worden ist, dass man die halt quasi overrulen kann mit einem klaren Bild, das man auf dem Bildschirm sieht. Und das ist es halt nicht. Es ist ja, es ist wahrscheinlich Tor gewesen. Ja, wahrscheinlich war der ein paar Millimeter drüber. Aber das führt diese ganze VAR-Situation ja einfach wieder vor. Ja. Es ist, ist diese Sehnsucht nach Klarheit, nach Eindeutigkeit, die in diesem Fall die Torlinientechnik uns vielleicht sogar bieten würde, am ehesten von allen technischen Errungenschaften, die es gibt in diesem Sport, ist das wahrscheinlich diejenige, die es leisten würde. Die gibt es aber nicht aus Kostengründen. Stattdessen nimmt man halt diese sehr defizitäre technische Varianz und sucht danach Klarheit, die es aber dann, die diese Varianz mit dem VAR nicht schaffen kann. Und das ist natürlich einfach mega frustrierend. Es dauert ewig, es ist unglaublich. Man müsse sich mal vorstellen, was ist denn, wenn Kovnatski das Tor macht? Dann wird halt erstens das Tor von Fortuna, über das sich die Leute dann gefreut haben, zurückgenommen, dann kriegt Braunschweig das Tor noch zu. Das ist ja absurd.
Irgendwo schon, aber auf der anderen Seite wäre es auch gar nicht mehr so schlimm, wie man sich das halt früher ausgemalt hat, finde ich. Die wird das eigene Tor zurückgenommen und der Gegner bekommt eins. Weil man freut sich ja auch schon über die eigenen Tore in dem Augenblick, wo sie erzielt werden, irgendwie nur noch mit halber Kraft. Weil ja sowieso der VAR irgendwie immer noch im Hintergrund so mitschwebt. Und auch wenn man gar keine Strittigkeit irgendwie bei der Erzielung des Tores selber wahrgenommen hat, auch nicht im Stadion, weißt du ja immer, es kann jetzt wegen irgendeiner Nichtigkeit dieses Tor zurückgenommen werden. Und deswegen wäre es ja dann irgendwie quasi gar nicht so wie der doppelte Schwinger in die Magengegend, sondern irgendwie nur so wie anderthalb.
Ja, aber das, ja genau, aber das ist ja einfach nur Teil des größeren Arguments, dass der VAR halt irgendwie die Emotionen ja nicht wegnimmt, ganz offensichtlich. Ja, es gibt einfach andere Emotionen, die dann existieren, ja. Aber halt vielleicht nicht im Sinne eines attraktiven Sports, den man halt einerseits gerne schaut, andererseits aber als Vermarkter dieses Sports auch vermarkten kann. Ja, also das wird furchtbar. Ich habe ja am Samstag ja noch Hoffenheim gegen Dortmund geguckt. Es war einfach nur noch absurd. Ja, das Ganze von Freitag an zieht sich diese Wahrscheiße durch dieses Fußballwochenende und kannst einfach komplett vergessen. Aber okay, sei es drum, vielleicht war der jetzt einfach...
100%ige Zustimmung. Wir sind ja vor allem auch mit diesem Spiel noch nicht durch mit, dem Thema VAR. Von daher können wir uns ja den Rest, Frust oder was auch immer für später noch aufbewahren.
Ja, aber auf jeden Fall dieses Tor, ich glaube, das, was man halt dann vielleicht auch im Stadion, auf den Rängen oder auf jeden Fall ich vor dem Fernseher sitzend, also ich war schon eigentlich sehr tiefenentspannt. Die zweite Halbzeit, wie sie angefangen war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass Eintracht Braunschweig irgendwie wieder in dieses Spiel zurückkommt. Und plötzlich wurde es halt kitzlig. Ja, also eben gerade vielleicht auch aufgrund der Absurdität dieses 2:1, dass man so schon dachte, also die Fortuna ist schon prädestiniert dafür, jetzt irgendwie doch sehr, sehr dumm, das Spiel hier noch zu verlieren. Das würde ja einfach wunderbar passen, so ein merkwürdiges Eigentor mit Wahrentscheid. Und ab dem Zeitpunkt.
Also ich glaube, dass du dir da irgendwie den Gegner halt, also dass du einfach einen komplett ungefährlichen Gegner dir mit sowas irgendwie ins Spiel reinholst, passt dann natürlich irgendwie auch wieder. Und genau wie du sagst, es wird halt kitzlig, aber es wird halt eben nicht wirklich kritisch. Nein. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptunterschied zwischen der Fortuna in dieser Saison und der Fortuna unter unter Tune vielleicht auch noch am Anfang, aber eben auch der Fortuna unter Preußer und unter Rösler. Wo man sich ja einfach immer wieder unnötigerweise ganz kurz vor Schluss noch irgendwie um den Lohn der Arbeit gebracht hat. Und das passiert ja in diesem Spiel nicht und es ist ja eigentlich auch nie kurz davor.
Das stimmt, es liegt an Braunschweig. Es liegt vielleicht auch daran, dass Tune das merkt und umstellt. Mhm. In der 70. Minute so ein personeller Wechsel, Ginczek, Hennings, Karbownik für Appelkamp und dann kommt...
Klaus kommt noch für
Tanaka. Klaus für Tanaka, genau. Sorry, ich habe meine eigene Schrift nicht lesen, aber es heißt Klaus. Und ich glaube, das Wichtige ist vielleicht nicht unbedingt die personelle Seite, sondern dass man einfach umstellt auf so einen 4-4-2 oder so ein 4-2-3-1 und damit die eigenen Räume besser besetzt. Also das, was man vielleicht vorher eben, was wir eben schon besprochen hatten, das System hatte eine Anfälligkeit, dass ein anderer Gegner vielleicht hätte nutzen können. Das nimmt man jetzt auch ein Stück weit wieder raus. Also indem man eben einfach stabil steht, die Räume gut besetzt, Ginchek auch nach hinten arbeitet, hat das auch, finde ich, ganz solide gemacht. Mhm. Es gibt schon noch irgendwie so Situationen, vor allem über Braunschweigs, was ist das, linke Seite, wo es dann schwieriger wird, weil irgendwie die Abstimmung zwischen Zimbo und Klaus noch nicht so am Anfang funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so, dass da eben, wie du sagst, da permanent der Baum brennt, sondern es gibt immer diesen Gedanken, oh, das könnte jetzt irgendwie noch blöd laufen, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Aspekt, ja, dass man einfach umstellt und sagt, so, jetzt machen wir hier mal keine Experimente mehr.
Sehe ich genauso, weil irgendwie man sieht eigentlich in diesen Minuten nach dem Tor, wenn Braunschweig mal nicht richtig gefährlich wird, aber zumindest mal so anfängt, vielleicht gefährlich werden zu können, dann passiert das vor allen Dingen über die Flügel. Also ja. Entscheidet man sich halt dazu, diese Raute aufzulösen und eigentlich auf ein flaches 4-4-2 zu gehen, mit zwei klaren Flügelspielern, mit Klaus und Karbovnik auf den Außen, die dann halt einfach noch ein bisschen breiter einfach stehen. Und das reicht dann eigentlich auch schon, um diesen um diese Angriffsversuche der Braunschweiger in Schach zu halten. Was ich da auch nochmal ganz, ganz interessant finde, dass Thun sich dafür entscheidet, nicht Karbovnik auf die Linksverteidigerposition zu ziehen, sondern einfach Emma Ior da drauf zu lassen, weil der ja auch, wie wir jetzt, finde ich, auch wirklich anhand der letzten Spiele gesehen haben, er ist einfach defensiv der verlässlichere der beiden.
Und, er ist der Kopfballstärkere der beiden. Wenn halt die Flanken von links kommen, muss der halt einrücken, um dann halt auch mit rauszuköpfen. Eine absolut nachvollziehbare, richtige Entscheidung.
Und tut es eben auch, ne? Ja. Also er ist halt auch jedes Mal in Position, wenn das mal gefordert ist. Von daher wirklich kann man da Iwa nochmal ein kleines Sonderlob aussprechen. Wirklich schön zu sehen. Und eben auch absolut wichtig in diesen letzten Minuten, dass da keine Unsicherheiten mehr entstehen auf der linken Abwehrseite.
Dann eine Sache passiert dann doch noch. Also es wird zunächst einfach Kronatzki ausgewechselt und Jona Nimitz darf noch mal ein paar Minuten ran. Und dann kommt ein Lauf von Jona Nimitz, wo ich und ich glaube wir beide eigentlich quasi schon gedanklich abgeschaltet haben, weil wir gedacht haben, okay, der läuft jetzt dahin, dann schießt er vielleicht ein Tor, aber es ist ein Abseitstor.
Also in der die Braunschweiger sind halt super weit aufgerückt. Ja. Alle Spieler sind eigentlich in der Hälfte der Fortuna. Es kommt dann da irgendwie zu einer ein bisschen unübersichtlichen Situation. Fortuna gewinnt den Ball insofern, als dass da, glaube ich, bei einem Zweikampf Zimmermann zu Boden fällt, sich dann mit einer Hand abstützt, gegen diese Stützhand schießt dann der Braunschweiger den Ball. Also wirklich eine Situation, wo man auch dann sagen kann, absolut keine Absicht bei diesem Handspiel. Der Braunschweiger schießt den Ball gegen diese Stützhand von Zimmermann. Der Ball wird rausgespielt in den Lauf von Jona Nimitz. Ich glaube, wahrscheinlich haben auch viele im Stadion das so gesehen. Wir am Fernsehen haben es auf jeden Fall auch so gesehen, dass man dachte, ja gut, das wird auf jeden Fall zurückgepfiffen, egal was da passiert. Und das passiert ja dann eben auch, nachdem Nimitz das Tor erzielt hat, macht er übrigens, finde ich, richtig gut. Also da im 1-gegen-1 versenkt er den Ball ziemlich lässig. Ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür, dass man sonst bei all den Qualitäten, die er hat, finde ich, ihm doch immer mal wieder ansieht, gerade bei technischen Sachen, dass er halt eben nicht die Ausbildung in einem NLZ genossen hat, sondern sich halt über die Amateurligen nach oben gearbeitet hat. Dafür macht er das da ziemlich eiskalt, indem er da den Torwart ziemlich, ziemlich auswackelt und auf dem falschen Fuß erwischt. Also diese Art von Abschluss habe ich ihm ehrlich gesagt wirklich nicht so zugetraut.
Fand ich
ziemlich, ziemlich cool zu sehen.
Ich habe leider keine Interviews mit ihm durchgelesen oder gesehen, weil ich mich nämlich frage, ob er nicht ähnlich wie wir auch eigentlich davon ausgegangen ist, dass es Abseits ist.
Er selber.
Und wenn du halt dann halt quasi mit so einer gewissen inneren Ruhe, es wird jetzt eh gleich zurückgepfiffen, aufs Tor zuläuft, dann machst du das Ding halt auch einfach so, weil du halt nichts zu verlieren hast. Du denkst, ich weiß nicht, ob er da sich nochmal zu geäußert hat. Ich glaube, es ging dann eher darum, ob ihm da nicht der Jubel für sein Debüttor genommen worden ist durch die ganze Angelegenheit und das Szenario. Das habe ich irgendwie einen, da habe ich irgendwie ein Zitat von ihm gelesen, aber das ist so mein Eindruck. Vielleicht befreit dieser Moment auch, ja, wenn man halt denkt, ja, naja, vielleicht ist es eh abseits und dann, ne? Ist
Ja,
auch egal.
kann auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir hoffen, dass ihn in dieses Tor halt irgendwie ziemlich befreit, weil ich glaube, auch wenn das natürlich absolut furchtbar ist, dass man sich dann da nochmal irgendwie 2 oder 3 Minuten,
Wie lange das gedauert
wenn
hat wieder,
nicht
ey.
sogar noch mehr, ja, halt irgendwie die Wahrentscheidung da halt irgendwie geben muss, ist natürlich der Augenblick, wo das Tor dann gegeben wird, absolut fantastisch, ne? Wo man irgendwie sieht, wie viel das dem Jungen bedeutet, wie die ganze Mannschaft ihn dann halt irgendwie feiert, in ja, so ein erstes Profitor zu schießen, ist, glaube ich, was ganz Fantastisches. Aber besonders in der Situation, in der er jetzt ist, ist das natürlich was ganz, ganz Großartiges, weil er jetzt ja schon eben auch ganz schön viel irgendwie mit ihm passiert ist, so, ne? Und einfach er
Ja.
auch in der wenigen Spielzeit, die er jetzt halt bisher gehabt hat, irgendwie, ich glaube, hat er jetzt vier Spiele für die Fortuna gemacht, ist da halt einfach auch, also der hat auf jeden Fall viel bewegt, kann man sagen, ne? Irgendwie mit schon einem Tor, einem Assist, einem absolut neuralgischen, wichtigen Elfer, den er halt verschossen hat, den er sich da aber zugetraut hat, und mit einer gelb-roten Karte, die er auch noch provoziert hat, also die er halt quasi rausgeholt hat. Weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich ordentlicher Arbeitsnachweis für die paar Minuten.
Du meinst die gelb-rote Karte, die es ja nicht gab, jetzt eben?
Nee, die gegen Nürnberg in
Ach,
der
okay.
120. Ne? Das ist ja
Ja,
auch
gut,
eher
ja, gut.
der.
Deren Existenz habe ich wieder vergessen. Ne? Das ist so, ja.
Ja,
Ja,
diese
okay.
Kiste machen wir jetzt auf jeden Fall auch nur ganz
Nein.
kurz auf, gucken rein und machen sie halt wieder zu. Und ja, hoffen, dass wir eben auch viele, viele weitere neue Momente und Geschichten von Jonas Niemetz geschrieben bekommen und den vielleicht in Zukunft nicht mehr so stark immer mit diesem Ausscheiden halt irgendwie verbinden.
Die Forderungen nach einer Vertragsverlängerung mit ihm sind ja nun auch erwartbar da. Und vermutlich gibt es da auch die Gespräche, würde ich jetzt mal denken.
Absolut. Ich glaube, zwei Wörter noch zum VAR leider. Wie
Ja.
hast du diese Handspielsituation mit Zimmermann gesehen? Wurde er, glaube ich, hinterher dann irgendwie auch ja, sowohl von Colinas Erben zum Beispiel, als auch ja, vom Schiedsrichter gesagt, dass es absolut okay war, so zu entscheiden?
Das ist, also, dass der VAR sich das anguckt, ist halt Teil der VAR-Aufgabe. Ja, es ist so, wie man halt auf alles Mögliche guckt und sieht, dass da nichts ist. Absurd wurde es eigentlich durch die Diskussion, die dann halt Sky aufgemacht hat. Also, wie das dann auch nachher im Studio diskutiert worden ist, von wegen, wo der Experte es gar nicht, überhaupt nicht verstehen kann, dass das halt nicht gepfiffen worden ist als Handspiel. Und ich mir denke, ja, also, das ist doch ein Nullthema. Natürlich ist das kein Handspiel. Ne, der wird da halt von 30 Zentimetern, 40 Zentimetern auf den Arm, mit dem er sich abstößt, angeschossen. Ja, also vollkommen absurd, das zu einem Thema zu machen.
Und das würdest du jetzt sagen, obwohl die Gefühle des Sky-Experten was ganz anderes sagen?
Ja, ich finde, Gefühle sind was sehr
Ja,
Wichtiges.
also kann man
Ja.
wirklich einfach nur den Kopf schütteln, dass 10 Sekunden nachdem der Schiedsrichter erklärt, warum das gerade alles absolut regelkonform gelaufen ist, der Experte sagt, dass das mit seinen Gefühlen absolut nicht zu vereinbaren ist und dass es deswegen eine falsche Entscheidung gewesen
Ich
ist,
meine,
sollte man auf jeden Fall gut drüber nachdenken, ob
die Liste
das
an
gut ist.
Dingen, ja, die nach meinem Gefühl nach im Fußball falsch laufen und nicht nur abseits des Platzes, sondern auch mit Regeländerungen und VAR, die ist sehr, 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 sehr lang. Ja, aber das gehört da ganz sicher nicht dazu, sondern ganz im Gegenteil. Wenn das Hand wäre, dann würde noch ein weiterer Punkt auf diese emotionale Liste kommen, meinerseits. Ja, keine Ahnung. Das ist, ich glaube, der hat sich da halt irgendwie. Der hat da halt irgendwie sich drauf festgelegt und hat dann irgendwie nicht die Möglichkeit mehr gehabt, aus welchen Gründen auch immer, da sich selber quasi einzugestehen on air, dass er da gerade Quatsch redet, vielleicht, aber gut, das kann auch passieren, aber ein Nicht-Thema ist, dass wir da jetzt schon 3 Minuten drüber sprechen, oder wie lang ist, und ja, auch vielleicht viel sagen.
Ja, und es tut mir leid, dass eben dann das zweite Wort zum VAR eben auch noch kommen muss. Ich kann mit dem Bild, was gezeigt wird in dem Augenblick, wo Nuno Niemetz da Richtung Tor startet, nicht zu 100% sagen, ob er da im Abseits steht oder nicht. Ich finde, Tendenz ist, er steht eher im Abseits. Und das Beste ist, man zieht dann ja sogar noch das Lot quasi von am nächsten zum Tor sich befindenden Körperposition von Julian Niemetz nach unten zum Boden. Bei dem Bild, das Guy dann anbietet und wo er eben halt sich ziemlich genau auf gleicher Höhe befinden soll, ist auf jeden Fall das Knie von ihm mal mindestens noch 10 bis 15 Zentimeter vor dem Punkt, wo das Lot gezogen wurde. Also wenn das wirklich, und das ist es ja hoffentlich nicht, wenn das wirklich das Bild gewesen ist und eben auch diese Position, wo man das Lot runter vom Bein Richtung Boden zieht, wenn das gewesen ist, womit man die Entscheidung getroffen hat, dann steht er da im Abseits, sorry. Also dann sollte man doch lieber dieses Lot gar nicht erst ziehen und das dem Fernsehzuschauer anbieten, wenn das halt nicht mal von dem Punkt gezogen wird, von dem man es eigentlich ziehen sollte, aber ja, wurde dann auch nichts mehr weiter zu gesagt und will ich auch ehrlich gesagt überhaupt nichts weiter zu wissen. Der Junge macht das 3:1 des Spiels rund und ich glaube, das Spiel ist dann auch damit für uns in der Besprechung rund.
Ja, ich meine, man muss beim um diesen VAR-Thema, man muss ja auch so sagen, dass diese Geschichte des VAR auch ja eine persönliche Geschichte der Desillusionierung ist. Also ich war ja, wie viele andere auch, habe ja gedacht, ach, das gibt ja Möglichkeiten. Natürlich macht man diese technischen Sachen, wenn es die gibt. Und so beim Abseits war ich halt davon aus, das ist so eine schwarz-weiß Entscheidung, die wird man ja dann halt, ja, ähnlich wie bei der Torlinientechnik, die da ja schon etabliert war. Das ist ja so eine Sache, wo man das auf jeden Fall machen kann. Ne? Also dieser ganze Rattenschwanz und diese ganze, dass es einfach nicht so stimmt mit den Frames, dass es dann einfach dann natürlich nicht genau den Moment des der Ballabgabe festlegen kann und wie viele Zentimeter und so, und dass das halt in so einem schnellen Spiel halt, und bei Erstliga-Fußball und Champions-League-Fußball ist es ja noch mal krasser, einfach überhaupt nicht funktioniert eigentlich. Und das ist eine völlige Illusion. Es ist eine Illusion nach Eindeutigkeit. Ja, man versucht da eine Eindeutigkeit zu schaffen in diesem Sport und macht ihn damit so kaputt, dass es einfach nicht mehr zu ertragen. Ja, also das ist, ja, ich glaube da, ja, das ist jetzt auch müßig. Und ich glaube, jeder Podcast, der über Fußball redet, redet genau so und es wiederholt sich alles. Ich kann es auch nicht mehr hören. Und auch meine eigenen Worte kann ich gerade nicht mehr hören. Aber es macht einen so fertig irgendwie, weil man sich denkt, ja, diese ganze scheiß Fußballkacke, es ist alles korrupt und kaputt, aber wenigstens vielleicht diese 90 Minuten auf dem Platz können auch wenigstens mal was einem bringen. Und dann kommt so eine Scheiße bei rum, wie beim VAR, dass man jetzt bei dem Debüttor von Jonas Niemetz einfach nur über so VAR-Scheiße reden muss und nicht über das Abseitstor, das es sonst gewesen wäre.
Ja gut, ich meine, wenn wir uns hier schon nicht über eine Niederlage aufregen können, über irgendwas müssen wir uns ja aufregen.
Ja, das ist richtig. Aber können wir aus diesem Spiel, um das nochmal in die künstliche Länge zu ziehen, irgendwas, das meine ich ja, war ja mein Einstiegstake, dieses merkwürdige Spiel oder vielleicht auch so ein banales Spiel, ja, wo man sagt, die Banalität liegt einfach darin, wie du halt vielleicht auch gesagt hast, ja, die Fortuna ist individuell besser, Braunschweig ist einfach schlechter. Das sagt uns gar nichts aus.
Ja.
Auch diese Umstellung. Also man sieht ja, dass es vom Spielsystem, von der Spielüberlegung her anders war. Sagt uns das irgendwas?
Ich würde tendenziell eher sagen nein. Also ja, weil wir eigentlich relativ wenig Neues über die Fortuna erfahren haben. Wir haben nur bestätigt bekommen, dass die Fortuna mit dieser Art Gegner in dieser Saison hervorragend zurechtkommt. Dazu, wenn absolut wichtige Säulen wie David Kownacki und Marcel Sobotka auf dem Platz stehen, kannst du eigentlich fast immer einen Haken hinter diese Spiele machen.
Marcel Sobotka haben wir noch gar nicht erwähnt, wie gut der war. Der war wieder richtig stark.
Ja. Man ist es ja einfach so stark gewöhnt, dass man das halt gar nicht mehr heraushebt. Und sollte man aber sehr richtigerweise tun, genau wie du sagst. Und bevor jetzt eben diese ganze Reihe von Spielen gegen die Aufstiegskandidaten zu Hause kommen, ist dann ja vielleicht erstmal der nächste Schritt, bevor man sich vielleicht sogar vornimmt, diese Spiele siegreich zu gestalten, dass man eben gegen die Kellerkinder auch auswärts mal etwas zuverlässiger die Punkte einfährt. Und da hat die Fortuna ja gleich am nächsten Samstag schon die Gelegenheit zu. Ja, es geht gegen Jahn Regensburg und ich erinnere mich so ein bisschen an die Regensburger in der Hinrunde. Da haben wir ja auch sehr lange drüber geredet, Jan, du besonders, dass wir uns eigentlich ja kaum erklären konnten, warum vor allen Dingen nach diesem Spiel der Regensburger Trainer Mesut Çelebegović nicht entlassen wurde, weil die die Regensburger mit einer grauenvollen Serie der Sieglosigkeit und auch der eigenen Trefferlosigkeit zu Fortuna anreizten und dann komplett harmlos und einfach chancenlos letztendlich dann auch in diesem Spiel mit 4-0 untergingen. Und ich glaube, du warst eigentlich der glaube ich, da mit Çelebegović noch am allerhärtesten ins Gericht gegangen ist.
Ich habe ja quasi die Trainerentlassung des Gegners beim Gegner gefordert. Also ich glaube, dieser Auftritt von Jahn Regensburg in der Hinrunde, das war eine der schlechtesten Leistungen von einem Gegner von Fortuna Düsseldorf seit langem.
Ja. Ja, interessanterweise ist er damals aber nicht entlassen worden, was eben auch bedeutet, dass er mittlerweile der Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit in der Liga ist. Auf Nummer 1 ist natürlich Frank Schmidt, der Heidenheimer, gegen die es dann in der Woche danach gehen wird. Hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn man mich da gefragt hätte, bei welchem Verein da die zweitlängste Konstanz auf dieser Position eben herrscht. Was aber eben nicht bedeutet, dass man damit in wesentlich ruhigere Fahrwasser gekommen ist. Das bedeutet nämlich, man ist nicht wirklich vorangekommen. Man steht im Augenblick auf Platz 17 Tabelle. Fairerweise kann man natürlich auch sagen, es ist alles unglaublich eng. Aber man kommt eben wieder mit einer relativ schwarzen Serie in dieses Spiel gegen die Fortuna. Man ist im Augenblick 9 Spiele ohne Sieg, hat den schwächsten Angriff der Liga, ist in 50% der Spiele diese Saison ohne eigenes Tor geblieben. Und gedenkt jetzt natürlich daran, das gegen die Fortuna zu ändern. Und wird es genau auf dieselbe Weise versuchen, wie die Regensburger unter Çelebegović auch seit Jahren einfach schon agieren. Man versucht viel Chaos zu stiften, den Spielfluss zu unterbrechen, das Mittelfeld zu verdichten, macht das in einem relativ einfachen 4-2-3-1 mit Ball, 4-4-2 gegen den Ball. Er hat dann meistens Andreas Albers als den Schlüsselspieler, wenn es darum geht, den Ball nach vorne zu bringen. Eigentlich vom Typ her ein Mittelstürmer, spielt er dann aber immer etwas zurückgezogen, eigentlich auf so einer Zehnerposition, wie das auch die Sandhäuser zum Beispiel machen, dass man da einfach immer so eine große Kante hat, die den Ball ablegt, also runterholt, ablegt, verteilt. Aber der Ball wird meistens wirklich hoch auf den gespielt, abgelegt und dann geht es irgendwie auf die Flügel. Man versucht dann, ihn und den anderen Stürmer einzusetzen. Ja, und sonst geht es viel über Standards und eben über Umschaltsituationen. Thema Standards, da sollte die Fortuna auf jeden Fall versuchen, Standards nahe des Tores zu vermeiden. Da haben die Regensburger mit Sabret Singh einen bei Bayern München 2 ausgebildeten Standardexperten, der das wirklich richtig gut macht. Der hat die ganze Hinrunde nicht spielen können, weil man ihn etwas zu spät registriert hat.
Stark.
Das heißt, irgendwelcher Papierkram ist da nicht rechtzeitig genug fertig geworden, dass er halt einfach die ganze Hinrunde nicht spielberechtigt war. Folgerichtig ist er bei 100% seiner Kräfte und hat das jetzt auch die ersten Spiele schon gezeigt. Da muss man wirklich aufpassen, dass der keine Standards auf die Regensburger Innenverteidiger und sonstigen großgewachsenen Spieler schlägt. Auf wen man natürlich sonst mal schauen könnte, das wäre der Torhüter. Da hat man mit dem Ersatz für Alexander Meyer, der in diesem Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt ist, erstmal nicht so richtig gelegen, war man nicht so überzeugt. Also hat man jetzt im Winter nochmal nachgelegt und mit Jonas Urbich, einen 19-jährigen Torhüter vom 1. FC Köln, ausgeliehen für 1,5 Jahre. Finde ich bemerkenswert. Der hat jetzt auch, also ist auch sofort zur Nummer 1 geworden und hat jetzt wohl auch seine Sache relativ gut gemacht, aber mit 19 Jahren auf jeden Fall noch ziemlich unerfahren. Ja, und vielleicht dann noch ein Satz zu dem Spieler, auf den wir Fortuna natürlich ganz besonders schauen. Das ist Niklas Szczypnowski. Der war ja eigentlich ganz gut in diese Saison gestartet, aber hat seitdem eigentlich immer stärker nachgelassen. Mittlerweile hat er erst seinen Stammplatz verloren und jetzt die letzten drei Spiele sogar ist er gar nicht mehr eingesetzt worden, war ohne Einsatz im Kader. Und das macht ehrlicherweise ja nicht so richtig viel Mut, wenn wir uns dann vor Augen führen, dass er dann ja auch im Sommer, wenn die Leihe endet, wieder zu Fortuna kommen wird und noch zwei weitere Jahre Vertrag hat. Das ist mir ehrlicherweise jetzt erst wieder so richtig bewusst geworden bei den Recherchen für den Podcast, dass man ja damals, als man ihn verliehen hat, damals hatte er noch Vertrag bis 2024, das heißt, man hätte ihn damals eben auch genau für diese anderthalb Jahre, für die man ihn vor einem Jahr verliehen hat, hätte man ihn verleihen können, ohne irgendwas weiter tun zu müssen. Man hat aber damals, und das verstehe ich wirklich nicht, den Vertrag nochmal für ein weiteres Jahr verlängert. Warum macht man sowas? Also,
weil der Spieler sonst sich nicht verleihen lässt?
Ja, mag natürlich sein, aber vielleicht sollte man dann einfach besser verhandeln. Also ich,
keine Ahnung.
Es ist mir wirklich unerklärlich und ich bin wirklich gespannt, wie es für Szczypnowski bei der Fortuna weitergeht. Die Frage ist für uns jetzt natürlich aber erstmal, und das ist viel, viel, viel wichtiger, wie wird die Fortuna bei den Regensburgern agieren? Glaubst du, dieses System, das man gegen die Braunschweiger gewählt hat, dieses 4-2-2-2, beziehungsweise die Raute, ist das was, mit dem man auch dieses Auswärtsspiel beschreiben kann?
Ja, ich finde, wenn man jetzt auf das Auswärtsspiel in Regensburg schaut, es ist auffällig, dass die kritischen Stimmen gegen Ao Tanaka und Shinta Appelkamp durchaus lauter geworden sind in den letzten Tagen, auch nach dem Braunschweig-Spiel. Auch irgendwie aus vom Trainer und so ist nicht deutlich, aber schon so scheint es eine gewisse Unzufriedenheit zu geben mit auch vielleicht auch der Entwicklung von Ao Tanaka. Ich frage mich halt, welche Rolle jetzt Jurrit Hendricks dabei einnimmt, wenn das nämlich Daniel Thun ähnlich sieht wie vor allem Dulu und ich ja auch, ich habe es nicht ganz so stark verbalisiert, aber dass er durchaus ein Faktor sein kann, auch vielleicht ein bisschen höher stehend, ob das nicht etwas ist, was Thun noch weiter beschäftigt und ob das Auswirkungen hat auf die Spielweise. Also ob man da eben dann sich überlegt, wir wollen Hendricks jetzt reingeben, weil wir eben vielleicht mit Appelkamp oder gerade mit Tanaka nicht mehr so ganz zufrieden sind und suchen ein System raus, wo man ihn gut einsetzen kann. Und da wäre ja vielleicht, dann wird er mit Raute spielt, das ist jetzt irgendwie schwer zu sagen, ne? Aber auch vielleicht, um zu überlegen, ob man Rufen Hennings unbedingt braucht auf dem Platz. Das ist eine nächste Frage, die ich stellen möchte. Ja. Das Problem ist halt, dass man bei anderen Systemen, die man halt aufziehen kann, über die Außen zum Beispiel, da einfach nicht die Spieler hat, die Leistung bringen, auch ein altes Kaderproblem. Deswegen ist vielleicht diese Mittelfeldlastigkeit und halt so ein bisschen über individuelle Klasse da was zu kreieren, schon eine Möglichkeit, ne? Aber
ja, ich glaube ehrlich gesagt schon, dass Jurrit Hendricks auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle zukommen wird. Also gerade weil die Regensburger ja so eklig spielen, so körperlich, so bewusst, so viel versuchen mit Fouls, mit Nicklichkeiten irgendwie zu unterbinden. Da ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, so jemanden auf dem Platz zu haben, der auch richtig dazwischen gehen kann, der aber eben auch mit dem Ball am Fuß durchaus was kreieren kann. Und
warten wir das mal ab, ob er das alles kann, ne? Also ja.
Also auf jeden Fall kann er das ja immer mal wieder.
So. Ja, ja.
Ob er das dann am Samstag auch können wird, ist die andere Frage. Ich würde dir auch zustimmen, dass vielleicht jetzt dieses Auswärtsspiel in Regensburg allein vom Gefühl her jetzt nicht der richtige der Ort ist, um Rufen Hennings direkt von Anfang an wieder reinzuwerfen. Ich glaube auch, dass man da erstmal einen anderen Weg wählen würde. Ich glaube aber trotzdem auch, dass man mit zwei Stürmern agieren würde und dann gibt es da für mich eigentlich zwei Möglichkeiten, die man gehen kann. Also ein Daniel Ginczek in Topform wäre da eigentlich die erste Option, weil auch der, glaube ich, gegen diese Regensburger genau aus den gleichen Punkten wie Jorrit Hendricks mit seinen Stärken so viel tun könnte. Kopfballstärke, Robustheit, Größe, Athletik und so weiter. Aber weil er einfach auch immer noch nicht bei 100% ist, würde ich den auch erstmal noch als Waffe auf der Bank lassen. Und da würde sich eigentlich fast wieder die Frage stellen, ob man mal wieder Jonas Niemetz von Anfang an bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Regensburger dem ein bisschen besser liegen als die Fürther. Dass man aber eigentlich auch genau das, was er mitbringt, diese Schnelligkeit, womit er diesen Verbund halt eben aufreißen kann und ja eben auch diese unglaubliche Athletik, mit der er halt die Gegner einfach auch mal so wegdrücken kann, dass das sehr viel hilft. Die andere Möglichkeit wäre, und das wäre ein ganz anderer Ansatz, wäre vielleicht auch in der Sturmspitze nochmal mit Christopher Peterson zu starten, der interessanterweise ja gegen die Braunschweiger gar nicht gespielt hat, obwohl der ja eigentlich jetzt nach seiner Einwechslung bei Greuther Fürth ja relativ viel Alarm gemacht hat, da ziemlich gut aussah. Ja. Meinst du, Daniel Thun nimmt da so diesen klassischen Trainer-Move, dass er ihn jetzt nach dem Spiel zur Seite nimmt und sagt, pass auf, dass jetzt, obwohl du eigentlich letzte Woche gut warst, 90 Minuten auf der Bank gesessen, erinnere dich dran, wie es letzte Mal in Regensburg abgelaufen ist im Pokal, da hast du 2 Tore gemacht. Wenn du die Woche vernünftig mit trainierst, spielst du auf jeden Fall von Anfang an?
Kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, klar kann ich mir das vorstellen, aber ich finde, es gibt jetzt schon irgendwie schon sehr viele. Es ist interessant, dass klar hast du halt Oberdorf verletzt. Wer ist noch verletzt? Ist noch irgendwer verletzt? Eigentlich hast du doch die Mannschaft halbwegs beisammen, ne?
Du hast schon, also wenn jetzt wirklich keine weiteren Rückschläge mehr kommen bei Zimmermann, Kovnatski, Karbovnik und so weiter, wo man ja immer so ein bisschen das Auge drauf hat, dass da irgendwie wieder was passiert, hast du da eigentlich die Mannschaft relativ gut beisammen. Also auch Jordi de Weis wird ja zurückkommen. Ich würde jetzt mal erwarten, dass der erstmal auf der Bank Platz nimmt, weil ja eigentlich Hoffmann und Clara das jetzt ganz gut gemacht haben zuletzt. Aber du kannst schon aus dem Vollen schöpfen.
Ja, und das Interessante ist dann aber halt, dass du nicht aus den Vollen schöpfst, weil sich so viele aufdrängen, sondern halt eher, weil du halt irgendwen suchen musst, der vielleicht gerade irgendwie nicht schwierig ist. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie, eigentlich sagt das halt sehr viel über diesen Kader aus, wenn du halt sagst, oh, jetzt gibt es halt Konkurrenzkampf, jetzt gibt es halt alle Optionen und es gibt halt Optionen für den Trainer. Aber halt nicht aus einem quasi, wir haben halt ein Füllhorn an positiven Möglichkeiten, sondern eher, welches Defizit stelle ich denn jetzt auf? Also nicht auf den individuellen Spieler, das klang jetzt sehr gemein, ja, nicht auf den individuellen Spieler, ich will ja nicht als die Spieler nicht als Defizit bezeichnen, aber dass es jetzt nicht irgendwie so ist, krass, hier gibt es jetzt vieles Positives und wir müssen dann überlegen, welche Stärke wir aufstellen, sondern es geht eher darum, welche Schwächen kaschieren wir eigentlich.
Ja, das ist vielleicht irgendwie auch so das, was eigentlich automatisch passiert, wenn du einen Kader so zusammenstellst, wie Fortuna das macht, ne? Also so top-heavy quasi, also dass man einfach sehr viel hohe Einzelqualität an der Spitze hat, aber sehr wenig Qualität in der Breite, ne? Also dass du einfach quasi 25 Spieler auf ungefähr einem Niveau hast, das hat die Fortuna ja eben eigentlich genau nicht, sondern da einfach einen anderen Ansatz gewählt. Und so passiert das ja eben auch schnell, dass sich dann oft die Mannschaften relativ von alleine halt eben aufstellen und
das tun sie
dann auch nicht mehr, so genau. Und es dann halt eben nicht so einfach ist, dann irgendwie für den einen Spieler mal mit einer guten Trainingswoche mal irgendwie ein oder zwei einfach so zu verdrängen.
Ja, aber genau das passiert ja nicht. Also das ist ja auch so, du kannst ja sagen, es gibt ja jetzt keine klare Startelf. Das ist ja genau das Problem. Wir suchen ja jetzt hier irgendwie nach verschiedenen Optionen. Dann könnte man das machen, keine Ahnung, hier und da, was für Konsequenzen das hat. Es gibt ja keine. Das ist ja genau dieses Top-Heavy. Es ist halt auch jetzt, jeder weiß das, aber das zeigt es ja nochmal, dass das halt schiefgegangen ist.
Aber es liegt ja eben auch daran, dass viele, nicht alle, es gibt ja, schon auch den einen oder anderen, der halt einfach absolut überragend unterwegs ist, aber weil einfach in diesem Top-Heavy-Ansatz so viele von den Spielern mit sehr, sehr hoher Einzelqualität einfach ihr Leistungslimit
Genau.
halt nicht erreichen.
Absolut.
Genau, deswegen stehst du einfach vor diesem Problem, ne? Genau.
Genau.
Ja.
Das ist halt das Risiko, dass man. Ne? Das andere kann ja auch ein Risiko bergen, in sich bergen. Ne? Dass man halt einfach zu viele Spieler hat, die halt auf einem ähnlich mittelmäßigen
Absolut,
Niveau ist,
klar.
dass du halt dann nicht das gemeinsam hohe Niveau erreichst, aber naja, das ist dann auch vielleicht irgendwie ein mangelndes ich weiß es nicht, das ist jetzt ein großes Thema, ne? Aber eigentlich ist das doch etwas, wenn man Vertrauen in den Trainer hat, so sagt, ja, wenn ich den halt, ne, einen Haufen von okayen Zweitligaspieler hinstelle, dann schafft halt ein guter Trainer halt daraus eine gut funktionierende Zweitligamannschaft, die halt oben mitspielen kann. Und die Fortuna spielt ja auch irgendwie noch oben.
Ja, das ist aber auch eigentlich genau das. Und eigentlich, also das Thema will ich auch damit jetzt eigentlich auch beenden. Das ist nochmal eine Diskussion für einen anderen Tag.
Ja.
Aber ich glaube, Daniel Thun ist genau dieser Trainer, der halt eigentlich besser zu einem Kader passt, wo du 25 Spieler auf mehr oder weniger einem Level hast, als ein Trainer, der halt aus 12 unglaublich guten Einzelspielern halt irgendwie was formt und vor allen Dingen deswegen, weil du eben so anfällig für Verletzungen bist und jeder weitere Rippenbruch deine Saison halt irgendwie wieder mehr ins Wanken bringt. Und ja, auf der anderen Seite hat das natürlich eben jetzt in dieser Situation für die Fortuna auch irgendwie so diesen Silberstreif am Horizont, dass man sagen kann, irgendwann muss das doch irgendwie auch mal aufhören mit diesen vielen Verletzungen, wenn da jetzt so sich gewisse Spieler, wie zum Beispiel ein Jorrit Hendricks, mal verletzungsfrei über eine längere Zeit so ein bisschen eingrooven, dann kann da schon irgendwie noch so ein kleiner Drive entstehen und man kann zumindest irgendwie noch mal ein bisschen angreifen. Also nicht, dass man da jetzt wirklich sagt, wir greifen noch mal voll in den Aufstiegskampf ein, aber wir gucken mal, was noch so geht und wir werden auf jeden Fall noch den einen oder anderen, die noch nach Düsseldorf fahren müssen, noch gehörig ärgern und vor Probleme stellen in dieser Saison. Und das alles beginnt mit einer guten und positiven Leistung und einem Dreier in Regensburg. Und wir werden nächste Woche schauen, ob die Fortuna eben auch genau diesen eingefahren hat.
So sieht's aus.
Wunderbar. Machen wir eine Schleife drum und verabschieden euch bis in die nächste Woche.
Ciao, ciao.